Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mit dem Wochenspruch aus Römer 5 darf ich euch alle ganz herzlich heute zum Gottesdienst hier begrüßen. Herzliche Grüße auch an unsere Organistin Frau Lommel und alle die, die später den Gottesdienst in elektronischer Form nochmal hören. Dann möchte ich ganz besonders unseren Prädikant Alexander Bär hier begrüßen bei uns im Gottesdienst. Vielen Dank für deinen Dienst, schön, dass du da bist. Und wir freuen uns drauf. Ja, heute, der Sonntag, ist der fünfte Sonntag vor Ostern. Oder anders gesagt, das ist der zweite Sonntag der Passionszeit. Dieser Sonntag trägt den kirchlichen Namen Reminiscere. Das bedeutet so viel wie gedenke oder erinnere dich. Ich finde, sowas kann man immer mal erwähnen, weil es diesmal alles schön mit dem Wochenspruch auch zusammenpasst. Folgendes habe ich abzukündigen. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis in Medenbach. Und am Dienstag um 16.30 Uhr ist Konfirmandenunterricht. Am Donnerstag um 19 Uhr trifft sich der CVJM Tischtennis in Medenbach. Und am Freitag, 9 Uhr morgens, Bibelwalking mit unserem ehemaligen Pfarrer Horst Martin Stahnke, Treffpunkt Hofgut Neustadt. Ebenfalls Freitag, 17.30 Uhr, CVJM Jungschar in Breitscheid. 19 Uhr, Ökumenischer Weltgebetstag in der katholischen Kirche Breitscheid. Und um 20 Uhr CVJM Florball in Breitscheid. Nächsten Sonntag herzliche Einladung zu den Gottesdiensten um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach. Die Prädikant Thomas Kretz mit uns feiern wird. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für den Evangelischen Bund sowie für die Deutsche Bibelgesellschaft erbeten und betrug 81 Euro. 30 Euro wurden für die eigene Gemeinde gespendet. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden und Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die eigene Gemeinde. Auch in diesem Jahr finden im Nachbarschaftsraum wieder Passionsandachten statt. Den Anfang macht diese Woche am Mittwoch um 19 Uhr die evangelische Kirchengemeinde in Nenderoth. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Soweit meine Abkündigungen. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Nummer 66, die Strophen 1 und 2.
Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Ich bin dankbar, dass ich bei euch sein darf. Wir feiern diesen Gottesdienst wie alle unsere Gottesdienste im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns gemeinsam Worte des 34. Psalmes lesen, wie er unter der Nummer 718 abgedruckt steht. Ich lese die vorstehenden und ihr bitte die eingerückten Verse. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Fürchtet den Herrn, ihr, seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus aller ihrer Not. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Kommt, lasst uns anbeten. Herr Jesus Christus, lass uns dich erkennen als den, der aus Liebe zu uns in diese Welt gekommen ist. Wie oft blamieren wir uns selbst und sehen keinen Ausweg. Wie oft liegen wir nachts wach und wälzen uns hin und her und denken, was wird nur werden? Wir haben so wenige Antworten und wir suchen so wenig Hoffnung und Hilfe bei dir. Lass uns neu auf dich sehen, auf den, der gekommen ist aus Liebe zu uns, auf den, der wiederkommen wird aus Liebe zu uns. Herr, erbarme dich.
Bist du erbarme dich.
Hört Gottes Gnadenzusage für euch, für jede, für jeden von euch, wie sie zum Beispiel aufgeschrieben steht in Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei dir, Gott, in der Höhe und auf Erden Fried. Herr, wie friedlos ist diese Welt und wie wenig ehrt sie dich. Wir sehen Kriege und Kriegsgeschrei und Menschen leiden. Und wir wissen nicht ein noch aus, was können wir kleine Menschen tun. Wir legen alles in deine Hände, alles, was uns beschäftigt. Alles, all unser eigenes Leid und unsere eigene Not und die der Menschen, die uns lieben und auch alle Menschen, die uns hassen, legen wir in deine Hände. Amen. Hört auf Worte der Heiligen Schrift, wie sie aufgeschrieben stehen in Jesaja 25, die Verse 6 bis 9.
Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über alle Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir ihm Danklieder singen und über seine Rettung sich freuen. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmt bitte Platz und lasst uns von dem Lied 161 alle drei Strophen singen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Was erwartet ihr von einem wirklichen Freund, einer wirklichen Freundin? Oder sogar gesteigert, was erwartet ihr von einem Partner, einem Ehepartner, einer Ehepartnerin? Ich habe in Breitscheid gefragt und ich habe Antworten bekommen. Wie sieht's aus in Medenbach? Was erwartet ihr von einer wirklichen Freundin, von einem Ehepartner? Was ist so das, die Grundvoraussetzung?
Hilfe.
Vertrauen. Treue. Was anderes? Dass sie besonders hübsch sein muss. Also, ich denke, und das geht auch in diese Richtung, die ihr genannt habt. Das eine ist Verlässlichkeit und das andere ist ein mitfühlendes Herz, das meine Not sieht und versucht, die zu verkleinern und nicht zu vergrößern. Jemand, der oder die mich nicht im Stich lässt, wenn es drauf ankommt. Was wäre das denn für ein Freund, der, wenn es drauf ankommt, mich im Stich lässt? Nur so ein Schönwetterfreund, Freundin, ganz schlimm Ehegatten. Oder eine Person, die mich bloßstellt und vor anderen erniedrigt. Ein Freund, eine Freundin, die muss uns doch glücklich dastehen lassen. Das erwarten wir doch. Verlässlichkeit und ein mitfühlendes Herz. Könnt ihr euch vorstellen, ihr seid Braut und der, den ihr euch erwählt habt, der droht euch auf der eigenen Hochzeit so zu blamieren, dass ihr schamrot werdet, dass man noch in allen Tagen in Medenbach davon erzählt. Früher bei uns, mehr noch in biblischer Zeit, da waren Hochzeiten ein öffentliches Ereignis. Ging da etwas schief, war man selbst bis auf die Knochen blamiert. Was muss das für ein Bräutigam sein, auf dessen Plan, auf dessen Hochzeitsplanung kein Verlass ist und der die Braut blamiert? In biblischer Zeit ging die Hochzeit über Tage. Für alles war zu sorgen, vor allem für das leibliche Wohl. Das ist so wie bei uns. Welche Schande, wenn die Getränke ausgehen. Sollen die Gäste Wasser saufen? Ich lese aus Johannes 2 die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Große Krüge, 100 Liter pro Krug. Wir reden über 600 Liter. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt doch zuerst den guten Wein, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So schimpft der Speisemeister den Bräutigam. Nichts hatte der zurückgehalten. Blank war der. Vielleicht hatte der Bräutigam noch nicht einmal mitbekommen, dass seine Vorbereitungen so schlecht waren und er und die Braut gerade in ein Desaster schlitterten. Kennt ihr solche Menschen, denen alle Folgen egal sind, die so das Gegenteil sind von Zuverlässigkeit? Nun, selber schuld, kann man da nur sagen. Zum Bräutigam, aber auch zur Braut, die in diesem Fall sich diesen Bräutigam selbst gewählt hat. Wäre sie nur bei dem Alten geblieben, dem, der sie aufrichtig liebt und alles für sie aufwendet. Ja, der wahre Bräutigam, der steht abseits mit seiner Mutter und seinen Freunden. Doch er ist's, der wahre Bräutigam, der die Ehre der Braut rettet und Wasser in Hochzeitswein verwandelt. Woher ich das weiß? Könnten wir die Kirchenvorsteher und die Jungschar-Mitarbeiter von früher mal fragen, wie komme ich denn auf diesen Gedanken, der gar nicht im Neuen Testament steht? Nun, Jesus sagt an anderer Stelle, ihr suchet in der Schrift, ob ihr darin das Leben findet, und sie ist's, die von mir zeuget. Die Schrift, das Alte Testament zu der Zeit. Und es gibt zwei Stellen im Jeremia, im 2. und im 13. Kapitel, und die möchte ich euch vorlesen. Ich habe das, glaube ich, auch hier schon mal gemacht, in anderem Zusammenhang, aber wie in dem anderen, so auch in diesem Zusammenhang passt die Stelle. Das untreue Gottesvolk. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Geh hin und predige Jerusalem öffentlich und sprich, so spricht der Herr. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest. Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir wichen und hingen den nichtigen Götzen an und wurden so zunichte. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die Hüter des Gesetzes achteten meiner nicht, und die Hirten wurden mir untreu. Und die Propheten hingen den Götzen an, die nicht helfen können. Mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann. Das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg leiten will. Deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst, und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und mich nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen triebst du Hurerei. Schone doch deine Füße, dass sie nicht wund werden, und deine Kehle, dass sie nicht durstig werde. Aber du sprachst, da wird nichts draus, ich muss die Fremden lieben und ihnen nachlaufen. Wie Schande über einen Dieb kommt, wenn man ihn ergreift, so ist Schande über das Haus Israel gekommen, samt seinen Königen, Fürsten, Priestern und Propheten. Denn sie kehren mir den Rücken und nicht das Angesicht zu. Aber wenn die Not über sie kommt, sprechen sie, auf und hilf uns. Wo sind denn deine Götter, die du dir gemacht hast? Lass sie aufstehen. Lass sehen, ob sie dir helfen können in deiner Not. Denn so viele Städte, so viel Götter hast du, Juda. Vergisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Schleier. Mein Volk aber vergisst mich seit endlos langer Zeit. Wie fein findest du Wege, dir Liebhaber zu suchen. Darum hast du dich auch gewöhnt, auf bösen Wegen zu wandeln. Auch fand man an deinen Kleidern das Blut von Armen und Unschuldigen, die alledem widerstanden. Und in Jeremia steht, Jeremia 13, So spricht der Herr, der Gott Israels, alle Krüge werden mit Wein gefüllt. Ich kannte diese Stelle nicht mit dem alle Krüge werden mit Wein gefüllt, aber es ist im Alten Testament aufgeschrieben und es erfüllt sich im Neuen Testament. Die Hochzeit zu Kana ist nicht einfach eine Wundergeschichte. Der Wein geht aus, Jesus greift wunderbar ein, alle feiern und sind fröhlich. So eine Geschichte, die man im Kindergottesdienst und in der Jungschar gut erzählen kann. Es steht geschrieben, es war das erste Zeichen, das Jesus tat. Wunder beschreiben die übernatürliche Tat selbst. Zeichen aber deuten auf eine höhere Wahrheit hin, auf etwas, was im Alten Testament prophezeit ist und was sich dann im Neuen Testament erfüllt. Das ist ein Zeichen. Hier offenbart sich Gott selbst. In diesem Wunder zeichnet Gott die Wahrheit der Beziehung nach zwischen denen, die eigentlich zu ihm gehören, und ihm. Manchmal fragt man sich ja, warum wird Jesus hingerichtet? Weil der so freundlich ist und so nett und weil der Wasser in Wein verwandelt. Die die Schrift kannten, die den Jeremia kannten, die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die kannten diese Stelle sehr wohl, dass da Wasser, also dass da alle Krüge gefüllt werden. Der kannte die Geschichte mit der Braut. Gott ist der Bräutigam seines Volkes, der wahre Bräutigam, der auf die Hochzeit kommt und feststellen muss, die Braut hat einen anderen, einen Idioten erwählt. Und er, Gott, soll jetzt für den Wein sorgen. Versetzt euch in diese Situation. In Kana, könnt ihr euch das vorstellen, was für ein Bild Jesus da zeichnet? Der Bräutigam kommt auf die Hochzeitsfeier und sieht die Braut am Tisch mit einem anderen. Das ist es, was Gott in dieser Welt sieht. Sein Volk wird ihm untreu, läuft mit anderen weg, sucht sich Hilfe bei den Römern, sucht sich Hilfe bei den Griechen, sucht sich Hilfe in Schwertern und in Anschlägen. Und niemand sucht mehr den eigentlichen Bräutigam, Gott selbst. Sie suchen andere, die nicht helfen können, wenn der Hochzeitswein, der Freudenwein ausgeht. Und diesen Anspruch macht Jesus Christus deutlich. Diesen Anspruch, den Gott hat. Ich bin der, der helfen kann, der bleibende Freude schenkt. Du musst nicht länger woanders suchen. Ich erfülle die Verheißungen des alten Bundes. Ich erfülle alle Verheißungen, alle Geschenke des alten Bundes erfülle ich für dich. Ich bin der wahre Bräutigam, der in die Welt gekommen ist, der deine Not sieht, der weiß, dass du dir nicht selber helfen kannst, der weiß, dass dich andere im Stich lassen, der weiß, wie du dich fühlst. Und er kommt in diese Welt, um sein Volk, das zu Gott gehört, zu retten. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für Zorn hervorgerufen hat? Diese Geschichte schon am Anfang? Ich habe hier in Medenbach schon mal gepredigt über die Ehebrecherin. Da steckt der gleiche Gedanke drin. Eine Frau beim Ehebruch ergriffen, wird zu Jesus gebracht. Und Jesus rettet der Frau das Leben, indem der sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus und die Leute, das Kapitel endet mit, und die wollten Jesus töten. Diese ganzen Geschichten, diese ganzen Wundergeschichten, die im Neuen Testament stehen, weisen darauf hin, dass Jesus Christus, Gott selbst, ist, der in diese Welt gekommen. Und es gibt die Stelle bei der Verurteilung, da sagen die hohen Priester, er macht sich selbst zu Gott. Das ist die Anklage. Hier kommt jemand, Jesus, und macht deutlich, mit mir kommt Gott in diese Welt. Und die hohen Priester sagen, nein. Und das sind die Nägel, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Und dieser erste Nagel wird hier in der Hochzeit zu Kana bereitgelegt. Und deswegen sagt Jesus zu Maria, Frau, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Damit fängt die Leidensgeschichte Jesu an, indem er seine Herrlichkeit deutlich macht, dass er die Freude in die Welt bringt. Das Bild der Braut taucht auf an anderer Stelle. Jesus Christus tritt für uns ein und rettet so unser Leben. Und das gilt für das Volk Israel und das gilt auch für uns als Kirche, auch als Kirche hier in Medenbach. Wir sind hineingenommen in diese Beziehung Gottes mit seinem Volk. Auch wir als Kirche hier in Medenbach sind Braut. Jesus Christus wird wiederkommen und das Hochzeitsmahl mit uns halten. Der Freudenwein steht schon bereit. Aber auch uns gilt die Frage, mit wem haben wir als Kirche die Nächte zugebracht? Mit dem liebenden Gott oder mit wem? Wie heißt der Zeitgeist, mit dem wir nicht Ehebruch getrieben haben, noch vor der Hochzeitsnacht? Wie heißt der falsche Bräutigam? Welche Namen hatte er nicht in der Vergangenheit? Kaiser und Volk und Vaterland und Führer und Reich und Klasse und Familie. Und heute sind wir gewiss, dass Jesus neben uns sitzt. In der Barmer Theologischen Erklärung heißt es, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Wie Jesus Christus, Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürfen. Jesus Christus ist der einzige Bräutigam, der unseren Lebensdurst stillt. Dafür steht diese Wundergeschichte. Jesus Christus ist der einzige, der unseren Lebensdurst stillt. Alle Krüge sind schon gefüllt mit Freudenwein. Das feiern wir im Abendmahl. So mahnt uns diese liebevolle Geschichte, dem Herrn nicht untreu zu werden, indem wir andere zu unserer Hilfe und Hoffnung machen. Natürlich sollen wir aktiv unser Leben gestalten und Hilfe suchen, wenn wir krank sind, wo Hilfe vernünftig möglich ist. Aber unsere Hoffnung sollen wir nicht auf die Herren dieser Welt setzen, weder auf alte noch auf neue. Und unseren Auftrag der Liebe nicht vergessen. Einmal wird der Bräutigam fragen, und das steht auch im Neuen Testament. Ich war krank und einsam. Ich war im Gefängnis und nackt. Ich war ein Fremder. Und du? Wo warst du, meine geliebte Braut? Er, der wahre Bräutigam, wird wiederkommen. Und er wird mit denen, die auf ihn hoffen, das wahre Festmahl halten im Himmelreich, Wenn er uns aus den Gräbern heraufgeholt hat. Das Hochzeitsmahl des Lammes, das Mahl, das nicht verhungern und nicht verdursten lässt in Ewigkeit. Kommet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Amen. Lasst uns als Antwort singen von dem Lied Nummer 66, die Strophen 4, 6 und 7. Ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen. Das Gute an diesen ganzen Geschichten, die wir im Neuen Testament sehen: Jesus Christus kommt nicht nur in einem Moment und zeigt das in einem ganz kleinen Ausschnitt, sondern er geht mit seinen Jüngern und er zeigt es an so vielen Gelegenheiten, dass er für uns gekommen ist, dass er uns liebt und dass er jeden Tag mit uns neu beginnen will. Lass uns das im Gebet bedenken. Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen und wir erinnern uns an deine Passion. Die Passion fängt mit einer Hochzeitsfeier an und endet am Kreuz. Herr Jesus Christus, du hast alles auf dich genommen und du hast es gewusst, wie der Weg für dich gehen wird. Und trotzdem bist du ihn gegangen und du weißt, wie oft dich deine Jünger und wir als Braut den Bräutigam verraten. Und trotzdem bist du da und stehst heute noch mit ausgebreiteten Armen vor uns. Und in deine Hände, Herr, legen wir unsere Hände und alle unsere Schuld. Und alles, was zwischen uns stehen mag, was unser Herz belastet, legen wir in deine durchbohrten Hände. Herr Jesus Christus, du hast unsere Schuld vergeben, schon vor 2000 Jahren. Und so legen wir unser Herz auch mit in deine Hände. Und diese ganze verdorbene Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam singen die Strophen 8 und 9. Ich bitte euch, zum Segen aufzustehen. Der Segen Gottes ist sein Wort für jede von euch, für jeden von euch, damit wir aus seiner Botschaft leben, damit wir uns darüber freuen. Jesus hat nicht Trauerwein für uns bereitet, sondern Freudenwein. Er schickt uns in diese Welt, dass wir den Kindern und unseren Nachbarn und auch unseren Feinden vorleben und weitererzählen von deiner Liebe, Herr. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.